Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Episode 119 und in einem kleinen verwinkelten Hinterraum der Podcast-Welt habe ich Nikolai gefunden, der heute...
Sehr gut,
der hallo. Heute,
ja, ich hoffe, du hast ein Seil dabei.
Schwer gezeichnet ist, aber er wird heute mit mir... über Backrooms sprechen. Das Internet oder das YouTube-Phänomen hat einen Spielfilm bekommen bei A24.
Richtig, beziehungsweise ja eigentlich 4chan-Post von 2019.
Ja, und das
so
habe ich.
Das ganze Jahr angefangen mit einem einzigen Bild, dessen Herkunft man auch mittlerweile weiß.
Ja. Klär mich auf.
Das wurde 2002 irgendwo in Florida in einem Möbelladen aufgenommen.
Passenderweise.
Hat aber dann, als es 2019 auf 4chan gepostet wurde, eine Bewegung ausgelöst, viel Fantasie angeregt in gewissen Personen, sodass da wirklich eine Community um ja das, was man eigentlich so ein bisschen als Liminal Spaces kennt, geworden ist. Und daraus hat sich ja ein Name namens Backrooms entwickelt.
Im Zuge dessen habe ich ein neues Wort gelernt, nämlich Creepypasta-Videos. Das fällt unter die Kategorie. Kannst du das?
Auch nur in dem Kontext.
Ah,
ja.
Witzig. Backrooms-Regie Kane Parsons. Der Junge ist 20 Jahre alt und hat ein 10 Millionen Dollar Budget bekommen für diesen Film, das er um ein viel, viel, vielfaches inzwischen schon eingespielt hat. Absoluter Erfolg dieser Film. Zusammen mit Obsession gerade zwei Horrorfilme, die von YouTubern gemacht wurde. Mal sehen, wie schnell Hollywood auf den Trend aufspringen wird und wir nächstes Jahr zugeballert werden mit Erstlingswerken von YouTubern. Wie sehr warst du vertraut mit Backrooms, bevor wir ins Kino sind?
Sehr vertraut, tatsächlich. Also nicht mit dem Film an sich, aber es ist ein paar Jahre her. Da bin ich in so ein Reddit-Rabbit-Hole dieser Backroom-Conspiracy-Theory-Themen irgendwie gefallen und war da so zwei Wochen lang drin, die mir ein bisschen schlaflose Nächte bereitet haben, vielleicht, weil das da doch sehr, sehr viele wilde Stories dazu sind, auch von Leuten, die meinen, in diese vermeintlichen Backrooms geglitscht worden zu sein. Aber was bei mir tatsächlich alleine die Bilder davon lösen, bei mir schon eine innerliche Unruhe aus. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dieses es ist ja einfach nur so eine leichte Veränderung von dem, was man kennt. Aber es sieht so off aus und es sieht so komisch aus und es löst in mir wirklich eine Unruhe aus, die ich nicht beschreiben kann. Von daher hat mich das Ganze aber umso mehr interessiert, wie man diese Thematik, die ja auch schon in Videospiele übertragen wurde, jetzt auf die Leinwand bringt.
Ja, ich musste auch so ein bisschen an Severance denken, jetzt in letzter Zeit. Cube, das hatte ich gestern noch angesprochen nach dem Kino. Auch so ein Film, wo man von Raum zu Raum geht.
Ja, es gibt wohl auch eine von der American Horror Story Spin-off-Serie American Horror Stories eine Folge, die auch Backrooms thematisiert. Mhm. Die habe ich tatsächlich aber nicht gesehen, die dritte Staffel, daher muss ich das mal noch nachholen, aber
es gibt bestimmt noch viel mehr Referenzen oder Vorlagen, auf denen das irgendwie filmisch aufbaut. Backrooms, Wir haben zwei Hauptfiguren in diesem Film, Clark und Mary, gespielt von Chiwetel Ejiofor und Renate Reinzwe, die wir dieses Jahr schon gesehen haben in Sentimental Values. Clark hat, der ist ein Besitzer eines Möbelhauses, dem geht es aber nicht ganz so gut, hat eine Trennung hinter sich, viel Frust in seinem Leben. Deswegen ist er in Therapie bei Mary, die selbst auch ein Kindheitstrauma mit sich trägt. Und in dem Möbelhaus, in dem Clark arbeitet, tut sich eine magische Tür auf, die ihn in die unendlichen Weiten. Magische Tür. Also ein bisschen eine magische Tür.
Ja.
Die
Narnia kommt dieses Jahr.
Gleis 9¾. Die ihn in die unendlichen Weiten der verstörenden Backrooms führt. Er geht da so ein bisschen drin verloren, hat noch zwei Assistenten, die für ihn arbeiten, die er da mit reinnimmt. Und Mary macht sich dann irgendwann auch auf die Suche in den Backrooms nach Clark. Wir haben am Anfang das Ganze lehnt so ein bisschen an. Ich habe das allererste Video inzwischen nachgeholt von Backrooms, das Parsons damals produziert hat. Das ist ja auch so in diesem VHS-Style. Das macht der Film auch sehr, übernimmt das sehr.
Genau, es spielt ja auch in den 90ern.
Genau, es spielt auch in den 90ern.
Oder 1990. Genau.
Und hat eben auch so ein langes Intro in dem Style. Genau, es ist nicht das erste Mal, dass so Kurzfilmformate, gerade im Horrorbereich, es dann auf die Leinwand schaffen. Das geht nicht immer gut, weil so eine kurze Prämisse dann in Kurzfilmen eher, über 90 oder 120 Minuten dann schwieriger zu tragen ist. Wie hat Backrooms für dich funktioniert?
Er hat auf einigen Ebenen funktioniert, vor allem Flashbacks zu erzeugen. Ein sehr angespanntes Seherlebnis, einfach aufgrund dieser doch sehr unangenehmen Bilder. Für mich, was ich jetzt einfach auch, also was ich nicht als negativ bewerten würde. Ich habe keinerlei Trailer oder sonstiges im Vorfeld gesehen, war aber ja so mit dieser Thematik vertraut, dass ich mich tatsächlich gefragt habe, was für eine Story strickt man da außenrum, abgesehen davon, dass man Leute in diese Backrooms schickt und sie dort irgendwie böse Unwesen als Gegenspieler haben. Mhm. Und das, was Kane und Will, die beide das Drehbuch geschrieben haben, daraus gemacht haben, hat meine Erwartungen ziemlich übertroffen. Also eine wirkliche eine Story zu entwickeln, die auf mehreren Ebenen wahnsinnig gut funktioniert, viele Fragen aufmacht, Spannung erzeugt, zum Nachdenken anregt und irgendwie auf unterschiedlichste Art und Weise interpretiert werden kann, hat wirklich insgesamt meine Erwartungen, würde ich sagen, übertroffen. Und ich bin sehr froh, dass A24 da 10 Millionen hatte und dem Kane Parsons da für dieses Projekt in die Hand gedrückt hat.
Ja, so ging es mir auch. Ich war echt, ich hatte richtig viel Spaß mit Backrooms. Vor allem für ein Erstlingswerk von so einem jungen Menschen. Klar, muss man danach sehen, wie. Also wenn er weiterhin eine Filmkarriere verfolgt, ob er dann sich anderem Stoff, mal komplett anderem Stoff irgendwie widmen kann und wie das dann funktioniert. Er hat sich ja jetzt ja jahrelang damit beschäftigt. Ich meine, er hat das Ganze ja auch in 3D gerendert, diese Backrooms. Das ist ja, da ist ja nichts echt gedreht, oder zumindest wenig nur. Das ist ja alles im Blender, hat er das selbst gebaut, was ich vorher gar nicht wusste. Also wie du sagst, ein Film, der vor allen Dingen sehr rund ist und sich, was ich mochte an Backrooms im Vergleich zu einem Weapons letztes Jahr und was generell vielleicht so ein bisschen ein Trend ist bei jüngeren Filmemachern, ist, so high-elevated-Konzepte so vielschichtig gestalten zu wollen mit vielen Themen und vielen Metaphern und Bildern und so. Und Backrooms fokussiert sich da sehr auf, die Backrooms sind quasi eigentlich der Main-Character des Films. Ja. Und er fokussiert sich sehr auf die visuelle Inszenierung dessen und diese Creepiness, die dadurch entsteht. Und hat dann aber auch eine relativ straightforward, einfach gestrickte Story mit zwei Hauptfiguren. Er traut sich auch an mehreren Stellen Dinge nicht aussprechen zu müssen. Ich denke da an die Flashbacks von Marys Figur in ihre Kindheit zurück. Da wird jetzt nicht irgendwie groß was erklärt oder das auch irgendwie aufgearbeitet. Da werden Sachen stehen gelassen bis hin zu dem letzten Bild, das ich das stärkste Bild auch des ganzen Films fand. Ich würde nicht sagen, dass ihm hier der Film ging ja auch so ein bisschen viral, auch in seinen, nicht unbedingt in seinen Bewertungen, aber ne, also das ist der Film des Jahres, zumindest der Horrorfilm des Jahres, den man sich angucken muss. Ich finde ihn sehr gelungen. Er hatte aber auch zwischendurch, ich will gar nicht sagen seine Schwächen, sondern eher
gewisse Längen,
Lücken auch im Storytelling oder in der Ausarbeitung der Charaktere. Es wirkt manchmal doch so ein bisschen wie auf dem Reispapier. Wie sagt man, auf dem Reißbrett? Auf dem Reißpapier. Auf dem Reißbrett entworfen. Er hat ein Trauma und ist Alkoholiker. Sie hat ein Trauma und versucht aber Menschen zu helfen. Und die beiden sind halt so ein bisschen so Gegenpole. Ne? Also er ist ein Mensch, der sich nicht ändern will. Sie ist jemand, sie will eigentlich Veränderung und will auch anderen Menschen sich zu verändern. Und die treffen aufeinander und diese Backrooms machen dann halt was mit den beiden so. Und in diesen Backrooms sozusagen begegnen sie ihren Traumata so ein bisschen. So, das, da rutscht der Film vielleicht auch so ein bisschen in Standard-Horrorfilm-Klischees ab, in so Traumata-Überwindung, ja. Ne? Und der Horror steht für das eigene, ja. Die eigene Katharsis so.
Das zum einen, ja.
Ja, aber das, aber ich finde, dass der Film allen voran irgendwie frisch wirkt, sowohl in dem Thema als auch in der Inszenierung. Er war kurzweilig genug, dass ich wirklich Spaß daran hatte. Man könnte ihm auch ein bisschen vorwerfen, dass er seinen visuellen Anker der Backrooms hätte er noch deutlich weiter ausarbeiten können und der Sache noch mehr Zeit, noch mehr Eeriness, noch mehr Creepiness geben können. Da fand ich das Intro fast am stärksten, muss ich sagen. Da hatte man wirklich diese 5 Minuten One-Take mit der Handheld-Kamera. Das fand ich schon echt beklemmend. Und danach wiederholen sich auch ein paar Dinge, wenn sie immer wieder reingehen. So, das, aber das, also gerade für so jemanden, der so jung ist und ein Erstlingswerk, da kann ich mir wirklich vorstellen, wenn der noch ein paar Filme macht, dann guckt man so in 10 Jahren zurück auf den Film. Ah, das war sein Stil. So weiß man alles nicht. Vielleicht macht er auch nie wieder einen Film. Aber ich hatte Spaß mit Backrooms.
Ja, hatte ich auch, weil du gerade auch den Punkt mit den Klischees angesprochen hast. Ich glaube, da kommt man in einem Horrorfilm hier und da einfach nicht drum rum, wenn dann das Licht flackert im Möbelladen genau bei der Treppe runter und natürlich auch noch das Schild drüber hängt von wegen more downstairs oder irgendwie sowas. Oder auch, dass er direkt natürlich runtergeht, kein Seil mitnimmt. Und so Sachen einfach mal so, hey, nein, wir gehen da einfach mal rein, ohne zu gucken.
Ja, mein erster Instinkt in so Situationen wäre doch auch immer, also ich würde mir 3 Räume angucken und merken, fuck, das ist ja, was ist das hier? Das geht ja unendlich weiter. Und dann würde ich sofort rausgehen und würde Menschen anrufen und würde sagen, kommt mal her, hier ist was total Weirdes. Und dann gehst du, also, weißt du, was ich meine?
Ja,
du würdest doch dir, klar, das ist halt das typische Horrorfilm.
Natürlich, aber ich meine, wir brauchen solche Charaktere, sonst wird es nicht ein Horrorfilm werden.
Ich meine im Prinzip, er bleibt ja nicht allzu lange drin, er geht ja auch wieder raus und holt sich dann die Leute. Also ganz so extrem ist es ja nicht.
Was mich tatsächlich interessieren würde, wir haben zwar ein bisschen über Bewertungen und so ein bisschen auch über die Musik schon gesprochen, nachdem wir den Film angeschaut haben. Unheimlich guter Score, der diese Stimmung auch nochmal sehr unterstreicht und stark mitträgt. Und wirklich dieses, was so off ist in diesen Bildern. Und das ist was ich ultra geil finde, dass diese Bilder so ästhetisch aussehen und gleichzeitig irgendwie falsch. Das ist so dieser schmale Grat, aber das überträgt er tatsächlich auch manchmal in echt geile Einstellungen in der Außenwelt, was ich sehr interessant finde. Also da fand ich auch super interessante Blickwinkel dabei, auch von Momenten, die überhaupt nicht für den Film relevant sind. Als wir einmal den Flaschensammler auf dem Parkplatz kurz sehen, aus so einer richtig krassen Bottom-up-Perspektive, wie er da mit seinem Wagen ist. Und dann, das ist ein harter Wechsel auch von den Backrooms, glaube ich, dahin. Wirklich eine sehr extreme Einstellung. Und dann diese scharfe, weite Einstellung auf diesen Parkplatz, wo er einfach nur eine Nebenrolle spielt, während Mary, glaube ich, dann hinfährt auf den Parkplatz. Also sind wirklich so Sachen, die dich kurz mal wieder wachrütteln, auf so eine ganz subtile Art und Weise, gar nicht so viel dazu zu beitragen. Und das schafft er visuell sehr gut. Also auch da Kameraarbeit sehr gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sobald Personen mit den Backrooms in Kontakt getreten sind, ist man in eine sehr viel weitwinkligere Einstellung gegangen, so als hätte sich ihr Horizont erweitert oder der Blickwinkel verändert, hatte ich das Gefühl, hier und da beobachtet zu haben. Ich bin komplett von meiner Frage abgekommen, merke ich gerade. Denn eigentlich, oder hast du zu dem Punkt noch was hinzuzufügen?
Nee, ich warte auf die
visuellen
Frage.
Und zur Kameraarbeit. Die bezieht sich aber auf was komplett anderes.
So ist das in den Backrooms. Ja.
Meine Frage wäre tatsächlich, wie interpretierst du denn diesen Film, beziehungsweise was liest du da rein, außer dieser Übersetzung von
inneren
mentalen Traumata, die visualisiert werden?
Also erstens, was ich dem Film auch sehr anrechne, ist, dass er gar nicht mal so sehr nach Interpretation schreit. Ne? Also ich denke, jeder stellt sich die Frage natürlich, also was sind denn die Backrooms oder für was stehen die Backrooms? Aber dadurch, dass die Backrooms einfach so weird sind, ist man, glaube ich, mehr an der Frage interessiert, wo kommen die her? Hat die jemand gebaut? Hat die jemand erschaffen? Was sind die? Ich meine, am Ende haben wir ja sogar in der Auflösung diese Firma, die sich damit beschäftigt, und der Wissenschaftler, der dann mit Mary redet. Und also für mich war ein großer Teil der du willst was sagen?
Ja, aber wirklich beantwortet oder bestätigt wird es ja trotzdem
nicht. Ja, genau. Es wird ja sehr offen gelassen, aber der Film braucht das eigentlich auch gar nicht. Also
definitiv nicht.
Und das macht es sehr offen für das Seherlebnis, finde ich. Das ist schön, weil man ist jetzt nicht super verwirrt und denkt, weißt du, öfter bei so High-Concept-Filmen, da ist man am Ende so ein bisschen, fühlt man sich ein bisschen dumm, weil man den Film nicht verstanden hat. Oder wofür stand das jetzt irgendwie? Ist das eine Metapher gewesen? Für mich war die Antwort darauf sehr in der allerletzten Szene. Und die letzten fünf Minuten fand ich wirklich gut in dem Film. Der Wissenschaftler fragt Mary, wie sie da hingekommen ist. Und sie will eigentlich erst Antworten haben, bekommt aber keine wirklich. Und was der Wissenschaftler dann sagt, ist, sein ganzes Leben quasi schon versucht, er herauszufinden, was es mit den Backrooms auf sich hat. Vielleicht ist das das größte und wichtigste Rätsel der Menschheitsgeschichte, was hier gerade passiert. Und er versucht herauszufinden, was es ist, aber I can't figure it out. Irgendwie so hätte er so.
Ja.
Also, er ist ja total emotional investiert. Und sie, bei ihr huscht so ein kleines Lächeln übers Gesicht, wie als ob sie ist Therapeutin, als ob sie ihn liest, sie durchschaut ihn. Und in dem Moment dachte ich mir, weil er so darauf besteht, also das ist wie so ein Labyrinth, dass er nicht auflösen kann. Für mich war das die Allegorie zu, wir alle stolpern durch unsere Leben, durch und die Backrooms unseres Lebens, versuchen herauszufinden, was was ist. Es geht ja viel um Erinnerungen auch, ne? Also diese Schichten ja. von, wie in unseren Erinnerungen vielleicht auch sich Dinge verändern, so wie in den Backrooms, die immer wieder ja. die Ursprungs-, also die Backrooms kopieren sozusagen die Realität, schaffen es aber nicht. Bisschen wie AI-Slop, ja, auch witzig.
Ja.
Und sie am Ende sieht in ihm eigentlich nur einen Menschen, der versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, das aber nicht schafft. Also für mich war das irgendwie so die große Metapher am Ende. Ich kann völlig daneben liegen. Ich weiß nicht mal, ob Parsons da irgendwas reingelesen hat in seine Backrooms. Aber ja. das war für mich so der emotionale Kern, würde ich sagen, was ein bisschen was mit mir gemacht hat. Weil die Backrooms an ja. sich sonst und die Geschichten der beiden, ich fand eher das Kuriosum das Spannende an dem Film. Aber in dem Moment und auch das allerletzte Bild, wie dann die Kopie ihrer selbst in diesem verlassenen Verhörraum ist und sie sich auch schon gedoppelt und verdreifacht hat, so, das war so ein cooles Schlussbild, weil das kann alles, suggeriert alles. Ist sie in den Backrooms verloren gegangen, ist sie aber raus und das ist einfach nur die Erinnerung an sie. Es geht ja viel in dem Film auch um Neustart. Wir hören einmal so ein Tape-Voice-Over von ihr, wo es darum geht, sich zu lösen von der jetzigen Situation sozusagen und den nächsten Schritt zu machen. Und
ja, was genau ja auch auf dieses Buch anspielt und irgendwie aber ja auch diesen therapeutischen Ansatz, den sie verfolgt. Und ich weiß nicht, ob das dahingehend auch man in eine Richtung interpretieren kann. Und vielleicht lehne ich damit mich jetzt auch extrem weit aus dem Fenster. Aber das ist, also es ist ja ein Appell ans Leben irgendwo, nicht in Erinnerungen zu leben oder nicht zu sehr sich in seinen Erinnerungen zu verlieren, weil man sich eigentlich nie richtig zu 100% daran erinnern kann. Und je öfter man es versucht, umso verfälschter wird das Ganze. Sondern eben, wie dieses Buch sagt, opening a window from within oder so irgendwas, ging das Zitat ja so ein bisschen.
Und er sagt ja auch ganz kurz,
rauszugehen und neue Wege zu gehen.
Bevor ich sage, dass er lässt doch eine Nachricht auch hinter ihr, Clark, und sagt, I've opened a window that I can't close anymore oder irgend sowas oder ja. sowas. Das passt ja zu dem, was du gerade gesagt
genau,
hast.
Genau, so ein bisschen, aber eigentlich ist, und das spielt eigentlich wahrscheinlich auch was anderes wieder ein, weil er ja
das
Fenster in diese Backrooms genau, reingeöffnet. Richtig. Ja, ja. Gleichzeitig ist ja aber irgendwo ein Fenster auch, was rausgehen kann. Also es geht ja aus diesen Räumen raus in die Freiheit. Und sie therapiert ihn ja auch mit diesem Ansatz des Rollenspiels, diese Nacht nochmal durchzuspielen, wo seine Frau ihn verlassen hat. Und am Ende will er ja diese Szene auch mit ihr nochmal durchspielen. Und dieses permanente Wiederholen von Erinnerungen, dass das eigentlich als Aussage eigentlich negativ bewertet wird, sondern dass den Schritt da einfach mal rauszugehen, mit dieser Vergangenheit abzuschließen, nach vorne zu schauen und neue Wege zu gehen. Mhm. Und er schafft das natürlich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das dahingehend vielleicht ein, ich weiß jetzt nicht Kritik nennen, aber sozusagen so der Aufhänger ist dieser Art und Weise der Therapie. Gleichzeitig haben wir aber diese wissenschaftliche Komponente da noch. Und da fühlt sich das Ganze für mich fast schon wie so eine halbe Black Mirror-Episode an.
Ja, stimmt.
Dass irgendwie das Ganze so in einem Kontext von einer Simulation gespielt wird. Und da, ich meine, Filme verstecken hier und da gewisse Hinweise. Und die Art und Weise, wie die Opening Credits waren mit diesen mit so wirklich 8-Bit-Computergrafiken, auch wie das A24-Logo da so ein bisschen war, hat mich doch so ein bisschen auf die Spur gebracht, dass man den Film dahin vielleicht lesen kann, dass man versucht, dass das Ganze vielleicht wirklich einfach nur ein wissenschaftliches Experiment ist und die Backrooms an sich Erinnerungen sind und man versucht, die zu visualisieren, weil es spielt ja extrem viel auf Fernsehern ab. Immer wieder. Also der Fernseher und Übertragung von Ton, von Bild ist ja ein wahnsinnig präsentes Element, dass sozusagen das einfach die, man versucht, Gedanken zu lesen oder Erinnerungen irgendwie visuell darzustellen. Und unsere beiden Hauptdarsteller sind einfach nur Versuchspersonen in diesem Labor und der Wissenschaftler möchte eigentlich, arbeitet eben seit Jahren daran, wie kann man sozusagen Gedanken visuell darstellen und wie können wir unsere Gedanken anstöpseln, um sie als Film irgendwie sozusagen abspielen zu lassen. Und aber das ist auch, das ist so ein, ich weiß nicht, ob es, ich versuche einfach nur zu reell irgendwie wieder für mich zu machen, was das Ganze ist, weil, wie du gesagt hast, der Film funktioniert auch komplett ohne diese Fragen beantwortet zu bekommen. Er schafft es trotzdem, so eine Stimmung zu haben, dass man irgendwie was für sich rauslesen und mitnehmen kann und dahingehend irgendwie vielseitig, vielschichtig interpretierbar. Auch der Punkt mit der, so wie KI arbeitet, ist ja selbst auch was du als gewisse Kritik reinarbeiten könntest. Max hat das, glaube ich, erzählt, dass der Regisseur auch gesagt hat, dass nicht mit KI gearbeitet wurde und der auch nicht der größte Fan davon ist. Und dieses Krankhafte oder dieses Arbeiten mit, wir arbeiten nur auf bestehenden Daten und kopieren immer wieder das Gleiche und dadurch entstehen aber Fehler, beziehungsweise es entsteht eigentlich nichts Neues, sondern nur eine Abwandlung von dem, was wir eh schon kennen, was auch aber irgendwie so ein leicht off ist, ist auch so eine, auf einer Metaebene was man, finde ich, reinlesen kann, was aber visuell ultra geil dargestellt worden ist. Also die verglitschten Personen war mit eines der creepiesten Sachen, die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen.
Ja, mit diesem kleinen Lampenschirm, der so angemacht wurde.
Ja. Er hatte auch echt weirde, aber ultra witzige Momente auch, dieser Film. Da war von allem was dabei. Mich hat es ja auch zweimal, glaube ich, recht gut gerissen.
Ja, bei der Mutter hat sich gerissen.
Ja, als das Fenster aufgemacht wurde, wurde ich auch danach ausgelacht für das, was mich am meisten am Film erschreckt hat.
Die Mutter, ja.
Das Fenster, das geöffnet wurde. Der war aber auch krass, der Cut und diese Einstellung von einer Person, die du vorher noch nie gesehen hast. Weil sie sah ja nicht mal gruselig aus. Es war einfach nur die Perspektive. Das ist echt komplett zusammengezuckt. Ja.
Ja, Hut ab vor diesem Erstlingswerk, Mr. Parsons.
Ja.
Das war nicht schlecht.
Das war wirklich echt gut. Mhm. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich eine Überraschung irgendwie auch für mich dieses Jahr. Aber ich glaube wirklich, weil ich mir nicht so ganz vorstellen konnte, was macht man aus einem Bild, was 2019 mal auf 4chan gepostet wurde. Mhm. Ich finde ja immer noch der Weg dahin den so interessant und daher, ich habe letztens irgendwann mal einen Vortrag über A24 auf der Arbeit gehalten als Inspiration der Woche, in dem ich eine sehr große Lobeshymne auf A24 gehalten habe. Sie schaffen es echt, also sie finden echt gute, kreative Leute, denen sie irgendwie vertrauen und die neue Geschichten erzählen, die man so einfach noch nicht auf der Leinwand gesehen hat, in der Art der Inszenierung, die neue Blickwinkel bringen und ja.
Ja, ist auch immer so ein bisschen ein Gamble natürlich, ne? Wenn ich so einem jungen Kerl, einen YouTuber,
definitiv
mit so einer Prämisse, die als Kurzformat funktioniert, wenn ich dem so ein Budget in die Hand drücke. Und das hat sich sehr ausgezahlt. Der finanziell erfolgreichste Film für A24 bis dato. Und die Frage.
Der läuft ja noch.
Also, der läuft ja noch. Die Frage wird sein, ob A24 den Schritt zu einer Franchise machen wird in dem Fall. Es liegt ein bisschen auf der Hand aufgrund des finanziellen Erfolgs. Ich bin mir sicher, Teil 2 und 3, je nachdem, wer den macht, natürlich, ne, ob Parsons da weitermachen würde, kann man mit neuen Figuren neue Geschichten darin machen.
Ja.
Ist schwer absehbar, aber ich bin mir relativ sicher, dass mindestens ein zweiter Teil wäre auch noch finanziell erfolgreich nach dem.
Ja, das glaube ich auch. Und die Welt bietet es, wie du sagst, ja auch an. Alleine, dass es schon ja auch, also da mehrere Spiele gibt. Mhm. Pool Rooms ist auch irgendwie so eine Erweiterung, stimmt, die das Ganze das ist. Gesehen. Aber da sind halt, es sind überall halt in den, also anstatt Räumen sind es halt Pools. Mhm. also es ist, es bietet eine sehr, sehr große Spielfläche für, glaube ich, kreative Chance und Freiheiten und interessante Stories zu erzählen. Aber man muss das halt, glaube ich, richtig machen. Also bevor man es, das kann sich auch sehr schnell gleich anfühlen. Und
ja, ich hoffe, dass sie es nicht machen. Einfach den Mut zu haben, das als einzelnes Werk stehen zu lassen. Das Gute ist, A24, also ist jetzt nicht bekannt dafür, bis jetzt noch nicht, sich irgendwelche Franchises aufbauen zu müssen,
ja,
die dann irgendwie die Cash-Cows sind für die anderen Projekte.
Who knows? Das stimmt. Ja. Ich fände es spannender, wenn sie die, ich glaube, sie stehen aktuell finanziell bei knapp 300 Millionen, mhm, die sie eingespielt haben. Mhm. Wenn sie einfach diese 300 Millionen teilen und einfach 30 anderen kreativen Köpfen auch 10 Millionen in die Hand geben, ja, bin ich eher gewillt, diese 30 Filme anzuschauen wahrscheinlich, als oder fände ich interessanter als zwingend noch einen zweiten Backrooms-Film. Aber ja, das ist nur eine Rechnung, die ich als Laie auf dem Papier mache, die sich natürlich wahrscheinlich nicht ganz so ausbezahlt macht. Ja.
Zu guter Letzt ein Wort noch zum Cast. Was für ein Glück Parsons hatte, dass er den Cast bekommen hat für diesen Film.
Ja.
Das, also unfassbar gut. Also vor allen Dingen Renate Reinswil wieder. Nee, beide.
Ja.
Beide sind wirklich bockstark in diesen Rollen. Das trägt den Film doch sehr und es hilft ihm auch darüber hinweg, ja, dass er inhaltlich vielleicht also ein paar Längen hat. Aber du nimmst beiden alles ab in diesem Film. Das,
und, so sehr.
Also. Vor allen Dingen der Schluss mit ihr, das hinterlässt doch alles einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Ja.
Ja, ja, es ist, also es ist für mich ein Film, den ich definitiv noch mal anschauen werde.
Mhm. Ja, das habe ich mich gefragt. Ist er für mich so rewatchable, dass ich ihn, sag ich mal, in zwei Wochen wieder gucken würde, wenn er noch im Kino läuft? Ich weiß ich es glaub, nicht, weil er hat jetzt doch nicht so viele Szenen, die ich jetzt unbedingt noch mal wiedersehen möchte.
Ich habe aber das Gefühl, dass man viele Details noch erkennt.
Das kann sein, ja.
Weil, also was mir auch beim ersten Mal schauen schon aufgefallen ist, wir waren ja in diesen Backrooms ganz am Anfang drin, wo ja schon Elemente aus dem Furniture Store drin waren die ganze Zeit. Mhm. Das sind ja genau die gleichen Backrooms von unserem anfangs Hauptcharakter. Ich habe das Gefühl, dass der Hauptcharakter irgendwann Mary ist nach der Esstischszene, mhm, und das so ein bisschen switcht. Oder vielleicht war sie auch die Hauptcharakterin.
Ja, schon vorher, wenn sie die Backrooms betritt eigentlich.
Ja. Und alles, was ja in diesen Backrooms wiedergespiegelt ist, ist ja aus diesem Furniture Store. Diese, also natürlich die Möbel, aber es hängen auch zum Teil also Schilder, das Stop-Sign aus dem Parking-Lot, mhm, da, dann irgendwie No-Credit-Cards, so ein Banner hängt da. Also diese Backrooms speisen sich ja komplett an der Welt von Clark, mhm, in der aber ja Mary und auch der Wissenschaftler, mhm, und andere irgendwo, mhm, drin sind. Was mich auch noch mal eher dazu glauben lässt, dass es irgendwie eine Art von Simulation ist. Und vielleicht ist sogar Mary eine Psychologin, die einen neuen Therapieansatz probiert, aber in den Erinnerungen von jemand anderem gefangen wird.
Jetzt wird's komplex.
Ich habe eine wilde Fantasie.
Ja, das ist natürlich auch eine Stärke von so einem Film, der lädt dazu ein, Theorien aufzustellen. Also
ja,
da wird jetzt, also ich glaube, das wurde ja davor schon gemacht, ne?
Ja.
Und
da jetzt habe ich umso einfach mehr eine sehr Film. Lebhafte Fantasie, ja, kann man so sagen.
Aber das ist doch gut.
Von daher, definitiv ein Must-Watch dieses Jahr.
Ja, da bin ich bei dir. Also, das macht schon Spaß. Und vor allen Dingen, der wirkt auch noch ein bisschen nach und jetzt, wo ich ihn mir quasi auch noch mal zurechtlege im Kopf, wie war die Struktur, wie war da was. Das ist so ein Film, wo auch das Filme machen an sich, du merkst den Spaß daran, das einfach nur zu inszenieren.
Ja.
Wenn da so ein paar Abstriche sind bei der emotionalen Komponente irgendwie, finde ich das überhaupt nicht schlimm in dem Fall, weil er einfach so auch funktioniert.
Gut,
wir verlassen mal die verwinkelten Ecken unseres Podcasts.
Wir öffnen beide mal ein Fenster, würde ich sagen.
Das ist bei den Temperaturen nicht schlecht, ja.
Ja.
Hier heizt es sich gerade ganz schön auf im fünften Stock
und dann doch. Ja. Begeben uns mal wieder raus in die echte Welt. Und wer weiß, vielleicht betreten wir die Backrooms in ein paar Jahren ja nochmal.
In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke fürs Zuhören.
Geht nicht verloren.
Nein,
wir hören uns.
Hoffe ich nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Hä? Seid ihr schon fertig?